Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
Herzlich willkommen, lieber Stefan A. Jansen, Professor Doktor natürlich, so viel Zeit muss sein, in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich finde es großartig, dass wir hier eine halbe Stunde zusammen verbringen dürfen, denn ich habe dich auf der DAV-Jahrestagung in Malaga als ein sehr authentisches Unikat wahrgenommen und freue mich sehr, dass wir hier etwas in einen kleineren Deeper Dive machen dürfen. Und nochmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Claudia. Das ist natürlich für einen Professor Doktor besonders angenehm, wenn er als Unikat beschrieben wird.
Oh Gott, ja. Ich muss vorsichtig sein mit meinen Formulierungen. Du bist Forscher, Berater, Keynoter und Autor. Autor sogar von bereits 20 Büchern. Ich glaube, eins kommt jetzt irgendwie auch gerade frisch raus oder ist frisch rausgekommen.
Habe ich gerade vorbereitet.
Sehr gut.
Und ich dachte, wir hätten so Verkaufstraining, dachte ich.
Ja, genau. Ich dachte, ja. Das würden wir jetzt sozusagen in den letzten Minuten.
Ich bin eigentlich nur eingeladen, um aufs Buch hinzuweisen. Das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum man überhaupt noch redet, ist, dass man das Geschriebene verkauft.
Sehr gut. Und da hast du dann auch schon fett und drin stehen, dass du auch bei Brand 1, oder das scheinbar in der Kooperation mit Brand 1 ist, wir sind da gar nicht ins Detail gegangen, aber da bist du Kolumnist und ich fand das auch ganz interessant, schon seit, ich glaube, 16 Jahren waren das. Und das war ja schon, also ich meine 16 Jahre, ich habe gerade überlegt, ob der Brand 1 schon existiert. Ja, mehr Kulpa an Frau Fischer, aber bestimmt. Aber wie kam es denn zu Brand 1 eigentlich? Also das war ja noch so vor deiner ganzen Bicycle-Zeit etc. Da muss ich gleich mal rein.
Ja, klar, jetzt gehst du natürlich biografisch ins Eingemachte, im Sinne von wie alt, also ich bin 53 Jahre, leide unter toxisch-männlicher professoraler Logorö. Deswegen kann ich dir nur sagen, Claudia, unterbrich mich, weil ich möchte YouTube sprengen. Und warte sehnsüchtigst als Brand 1 Autor auf die Einladung zu Alles gesagt, der Podcast, der niemals endet. Dadurch, dass aber einer der Gastgeber jetzt auch Chefredakteur geworden ist, haben sie, glaube ich, auch Angst, mich einzuladen, weil sie sonst nie wieder zum Arbeiten kommen. Also zur Geschichte. Brand 1 ist 25 Jahre alt. Kennen uns quasi seit dieser Zeit und ich war damals noch sehr jung und habe eine Universität gründen wollen und habe da tatsächlich dann Brand 1 kennengelernt, weil sie das irgendwie spannend findet, wie man mit Ende 20 eine Uni gründet. Ich habe das dann mit 31 auch gemacht. Dazu gab es dann ein Porträt und dann ist ihnen irgendwie aufgefallen, der Typ ist zwar kaum vermittelbar, weil er einfach nicht journalistisch schreibt und denkt, also nicht Selbstbetroffenheitslyrik, wie es mir geht nach 4 Wochen, nachdem ich mein Auto abgemeldet habe und ein Lastenrad fahre oder sonstige sozialen Betroffenheitsjournalismen, die ich nicht so sonderlich gerne mag. Aber konstruktiven Journalismus, um Wirtschaft besser zu machen, fand ich schon mega cool. Und damit bin ich seit genau 16 Jahren tatsächlich Kolumnist mit einer Kolumne Fragen an Stefan A. Jansen. Und dazu haben jetzt Fans von Brand 1 einen Chatbot programmiert. Das heißt, ich muss eigentlich nicht mehr arbeiten, weil ich antworte mir jetzt quasi selber. Weil es aus meinen insgesamt irgendwie 15.000 Artikeln, Büchern und sonstigen Dingen ist es trainiert. Also ich bin sozusagen jetzt wieder frei. Ich kann wieder denken und leben. Und genau, das ist so ein bisschen der Grund, wenn du wissenschaftlich publiziert, weißt du, dass man sozusagen sogenannte A-Journals oder so publizieren muss, um dann ganz groß rauszukommen. Das Problem an diesen Journals ist, es wird von durchschnittlich ungefähr mittlerweile 4 Leuten gelesen. Das könnte man dann also auch auf Marmortafeln gravieren und den Leuten mit dem sozusagen Pferd zustellen. Kurzum, es geht um transformatorisches Wissen. Also es geht darum, wann macht Wissen einen Unterschied für andere im Handeln und Entscheiden. Und da ist Journalismus nicht die schlechteste Idee. Ich hatte noch so ein paar andere schlechte Ideen wie Politikberatung im Bundeskanzleramt oder eben Unternehmertum oder so. Aber es ist die Einheit meiner Biografie, Claudia, die du sozusagen mühsam jetzt zusammenklaust, ist tatsächlich, dass ich in das Gelingen anderer verliebt bin, indem ich transformatorisches Wissen bereitstelle.
Das hört sich ja gut an. Und da hast du, glaube ich, dann damals vielleicht gestartet oder vielleicht auch schon vorher, aber du hast gerade angesprochen, diese Uni-Zeit, wo du in der Zeppelin-Uni in Friedrichshafen, glaube ich, Gründungsmitglied worden bist, und zwar für das Thema offene, inspirierende, forschungsorientierte Denkwerkstatt hast du es, glaube ich, genannt, oder habt ihr es genannt?
Ja, wir haben es Anregungsarena.
Unternehmerischen Wissen und wissenschaftlichen Denken, das fand ich ganz geil. Also dieses unternehmerische und wissenschaftliche Denken zu kombinieren, weil es ist ja schon eigentlich gerne auseinandergehalten, aber da sitzt ja ganz viel Musik drin, es zusammenzuführen. Das ist irgendwie so, glaube ich, auch so eines deiner Steckenpferde, oder?
Also ich bin ein bisschen durch die zeitgenössische Kunst sozialisiert und habe sozusagen da leider außer Sammeln kein Talent. Aber hohe Anregung. Und ich glaube, es gibt drei Sozialfiguren in unserer Gesellschaft, auch insbesondere nach der KI, also gerade unser aktuelles Buch, was ich mit Fabiola Gerbert geschrieben habe, was übrig bleibt an Arbeit. Und drei Sozialfiguren haben mich immer gereizt, und das ist der Wissenschaftler, die Unternehmerin und der Künstler, weil alle drei sozusagen im Nichtwissen arbeiten und im Grundsatz sich nicht an Regeln halten müssen. Und deswegen natürlich im Grundsatz sozusagen so etwas sind, was man Avantgarde nennen könnte. Also man geht voraus, um mal zu schauen, wie es so ist. Und das ist tatsächlich an der Zeppelin-Universität, ich bin da 2003 zum Gründungspräsidenten berufen worden und war sozusagen so ein Erlebnis, wo dann die Internationalisierung der Bachelor- und Masterprogramme begann. Und ich dachte, ach du liebe Güte, schon wieder eine Lösung für ein Problem, das wir gar nicht hatten. Und danach hatten wir aber relativ viele Probleme aus der Lösung, nämlich dieser extremst verschuldeten Hochschulprogramme. Und da haben wir uns, glaube ich, einfach tapfer 12 Jahre mit den Studierenden gemeinsam gegengestemmt, dass Bildung doch was Geileres ist als Abschluss. Und ja, und haben eigentlich, würde ich sagen, schon so ein kleines Experiment gestartet, eine studentische Vizepräsidentschaft, die sozusagen einfach nicht rumgemeckert hat in der AStA, wie das ja bei dir in Hamburg der Fall ist, sondern direkt präsidiale Mitverantwortung hatte. Und wir haben Stipendien eingeführt für alle diejenigen, die niemals ein Stipendium bekommen würden. Also wir haben einfach alles, würde ich sagen, richtig gemacht, weil wir es falsch gemacht haben. Und das ist so ein bisschen leicht jetzt, aber auch an Unis, so abseits des Mainstreams, einfach der neue Mainstream zu sein. Mhm. Und da würde ich sagen, ist in der Kita noch eine Menge Platz. Ich wollte ursprünglich Kindergärtner werden. Das ist sozusagen tatsächlich mein Berufswunsch. Ich bin Arbeiterkind und habe dann feststellen müssen, dass man gar nicht studieren darf, wenn man an die Kita möchte. Und als Mann schwer. Und dann bin ich ein bisschen anders abgebogen und mache jetzt im Grundsatz aber das Gleiche. Also ich habe mit schwer erziehbaren jungen Menschen zu tun und versuche sie auch genau dort zu halten, also in ihrer Schwererziehbarkeit. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Freude, wie du, Claudia, erlebt hast, weil ich ja auch mit dir in einem Malaga-Restaurant sozusagen die jungen Talente der Reisebranche irgendwie unruhig machen wollte. Und ich fand, das war...
Das ist dir auf jeden Fall gelungen. Also unruhig gemacht hast du, da dachte ich erst so, wir haben uns ja in dem Rahmen dann, ich habe dich auf der Bühne gesehen, dann haben wir uns in dem Rahmen gesehen, dann dachte ich so, okay, wo will er jetzt hin? Ist er jetzt eigentlich wirklich so? oder macht er jetzt eine kleine Show? Auf jeden Fall, glaube ich, bist du beides. Du hast ein bisschen Show gemacht, du hast aber auch letztendlich deine wirklichen Essenzen irgendwie da zum Besten gegeben, um einfach wach zu, ich hätte jetzt fast gesagt, küssen, war es nicht das richtige Wort, um wach zu rütteln, wie ist es eher bei dir, weil du direkt klar ein Stück weit disruptive warst und einfach irgendwo die Essenz auf den Tisch gelegt hast und eben emotional ein wenig gerüttelt hast. Das fand ich eben sehr angenehm und da dachte ich, wir müssten das Gespräch auch nochmal vertiefen.
Okay. Ja, also wir nennen das ja Edutainment oder die Tiktokisierung des Komplexen. Natürlich musst du sozusagen in einer absurden Situation, es sind 11 junge Talente, die selber nicht genau wissen, wie sie da hingekommen sind, mit irgendeinem Auswahlmechanismus, der mir selber nicht klar war, galten sie jetzt sozusagen als etwas, was ja erst im Prozess entstehen kann. Das ist ein bisschen wie High Potentials. Das sind ja Zuschreibungen, die ja eher unangenehm sind. So, und das fühlte ich bei denen auch. Und dann war sozusagen die Show einfach nur, dass man performativ natürlich zeigen muss, dass Andersartigkeit, Nichtanpassung, Heterogenität, Diversität, auch Neurodiversität sozusagen ausgesprochen hilfreich sein kann, anstatt Anpassung an die deutschen Reiseverbandsrichtlinien für die Berufsschulausbildung aus dem Jahr 1962. Und das geht nicht anders, Claudia. Da kann ich schlecht jetzt einen PowerPoint-Vortrag halten, dass sie alle ganz wild sein müssen.
Genau, aber das ist ja, hast du ja wunderbar hingekriegt. Aber mir fällt gerade auf, wir dürfen auf jeden Fall auch noch über deine, ich sag mal, neben deiner Professur, die du ja in Karlsruhe und aber auch in Berlin hast, ne, wahrscheinlich noch diverse andere, aber das sind so, glaube ich, Schwerpunkte. Und dann aber ja auch Unternehmer bist, weil wir kamen gerade über diese Verbindung Zeppelin, Unternehmertum und auch Wissenschaft. Und das finde ich ja wunderbar, dass du das eben auch verkörperst. Das soll hier gleich zu Anfang einfach auch klar werden. Das heißt, du hast einmal diesen wissenschaftlichen Part, hast aber mit, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, mit Bicycle Holding. Ist das so richtig ausgesprochen?
Es ist Bicycle. Es ist ein
Bicycle,
weil es gab so eine wunderschöne Werbung, in der eine unfassbar hübsche Frau, Stereotyp, an einen sehr netten Italiener an der Tür klopft und sagte, können Sie mal bitte Ihr Auto wegfahren, ich komme nicht raus. Und er so, komm erst mal rein in seine Space und lass uns reden und so weiter. Und dann haben sie also eine Viertelstunde gute Zeit. Und dann sagte sie, okay, es wäre jetzt trotzdem wichtig, einfach, dass du das Auto wegfährst. Und dann sagte er, ich habe gar kein Auto. Da dachte ich mir, wenn du Fahrradhändler bist, dann ist der Satz, ich habe gar kein Auto, das Beste, weil dann weißt du, da ist extrem viel Kohle, um gute Räder zu verkaufen. War das eigentlich nicht der Grund, Claudia, worüber wir reden wollten? Authentisch verkaufen.
Exactly, du bist mittendrin. Das heißt, die Bicycle Holding.
Genau.
Die hat aber auch, wenn ich es richtig recherchiert habe, drei Arme. Das ist einmal die Cycling Solution. Das ist dann der Concept Store und auch die Mobility New Designs, also wo du mit einer Beratung, der Mond, halt auch andere Firmen berätst. Ist das so richtig, was ChatGPT und Co. mir gibt, oder?
Die Geschichte ist sozusagen tatsächlich so, also wenn du transformatorisches Wissen hast, als jemand, der doch ganz gerne im Wissenschaftlichen als Ausgangspunkt arbeitet, dann ist natürlich die Frage, wie kommst du dazu, unironisch ein Handelsunternehmen zu machen? Wahrscheinlich ist das mein biografisch größter Fehler, aber er ist natürlich der freudvollste, weil man macht ja sinnvolles und schön designtes Zeug, was den Klimawandel auffällt. Deswegen ist das sozusagen ein klassisches Purpose Policy Entrepreneurship, wie man das bei Deutsch nennt, und nicht billig einkaufen, teuer verkaufen. Das machen Leute, die ein bisschen zurückgeblieben sind im wirtschaftlichen Gesamtkonzert. Also der Hintergrund dieser Gründung ist ein Unfall. Das muss man einfach ganz klar sagen. Dieser Unfall.
Aber wirklich kein Fahrradunfall.
Nein, es ist kein, sondern es ist ein Politikberatungsunfall. Ich bin mehrere Jahre bei Angela Merkel im Beraterkreis gewesen, im sogenannten Innovationsdialog der Bundeskanzlerin und habe im Bundeskanzleramt über mehrere Jahre als Veganer die Beilage zum Wiener Schnitzel gegessen und war auch der Einzige, der in dieser Runde verbrieft und protokolliert gegen die Nationalplattform Elektromobilität war, eines dieser vielen Projekte, was wir dort sozusagen zu beraten hatten. Und diese Ältere erinnern sich, und Tesla-Fahrer ganz besonders, war die Idee, dass wir 1 Million Elektrofahrzeuge in 10 Jahren auf die Straße kriegen, damit unsere Automobilindustrie zukunftsfähig wird. Und da dachte ich mir, das wird sicherlich nicht gelingen, weil dafür kenne ich die Automobilindustrie zu gut und auch ehrlich gesagt die Chinesen. Und das war dann 2000 und wir reden irgendwie über das Jahr 2010, glaube ich, war das eigentlich absehbar. Und ich musste das begründen, warum ich dagegen bin. Und ich sage, ich will jetzt auch konstruktiv sein, also so Brand 1 Spirit unternehmermäßig, so ich will auch konstruktiv sein. Wir werden aber 1 Million Elektrofahrzeuge schon haben, und zwar pro Jahr und auch auf der Straße. Und zwar auch ungefördert von der Politik, und das sind E-Bikes. Genau, und das führte dann dazu, dass ich mit Angela Merkel diese Wette abgeschlossen habe, dass sie nicht gewinnen wird, aber ich, was jetzt dazu führt, dass wir direkt neben dem Reichstag, damals hieß das Angies nächster Fahrradladen, gegründet haben und machen natürlich mittlerweile 2,4 Millionen Elektrobikes pro Jahr. Und in der Automobilindustrie läuft es, glaube ich, gar nicht so gut.
Ich hatte davon.
Man hört ab und zu davon, wenn man bei den Zöllen nicht sämtlichen Kompass verliert. Also kurzum, das ist die Geschichte. Also das heißt, es war sozusagen ein kleines Scribble, was bei mir auf meinem Bibliothekstisch lag. Und dann habe ich gesagt, man musste irgendwie mal eine Gesellschaft für urbane Mobilität gründen, in der man die Leute aus dieser Hypnose rausnimmt, dass man irgendwie Autos besitzen muss oder leasen muss und damit in die Stadt reinfährt und Stau hat und länger braucht. Und Leute, die gerade die Einkommensschwächeren, müssen so viel Geld für ihr Auto ausgeben. Und dann ist das mit dem Benzin ja auch so schwer und der Strom kommt auch gar nicht von alleine und so. Und man hat das Auto auch nur eine halbe Stunde pro Tag durchschnittliche Nutzung. So, es ist ja wirklich einfach unklug. Und das war eigentlich die Motivation eines sehr leidenschaftlichen Radfahrens. Zu sagen, komm, dann machen wir eine Gesellschaft für urbane Mobilität und machen das von Beratung bis Wartung. Das ist das, was du beschrieben hast. Also das heißt, wir machen Mobilitätskonzeptberatung mit Mond. Das ist sozusagen ganz deutsch, nämlich die ganze Welt der Mobilität. Wir machen Quartiers- und Stadtplanung für verschiedene Städte. Du bist in Hamburg, da ist das gar nicht mal so übel. Da haben wir auch einiges in der Hafen City gemacht, auch in Hammer Brooklyn, was jetzt neu entsteht. Mm. In House of Mobility, was mit eurer sozusagen Stadtentwicklung sehr synchron läuft. Wir machen das aber auch in Stuttgart, also auch ganz schwer erziehbaren Städten, verkehrstechnisch oder eben auch Berlin und München und so weiter. So, und dann kommt eben dieses Solutions-Thema, dass man sagt, wir machen Mobility Hubs und bieten Unternehmen und Quartieren einfach ein sozusagen Mobilitätsangebot ab, was einem nicht selbst gehören muss, was man buchen kann. Und was einem sozusagen mehr Mobilitätsreichtum erzeugt, gerade auch Einkommensschwächeren und auch ja, Leuten, die sozusagen auch Schwierigkeiten haben, selbst im öffentlichen Nahverkehr, dass wir dort einen Mobilitätsreichtum mit weniger Verkehr, also mit Verkehrsarmut erzeugen. Das ist wissenschaftlich relativ sauber belegt, da gibt es auch keine zweite Meinung, außer von Lobbyverbänden sozusagen unterstützt, Behauptung, dass jeder natürlich das Recht auf ein jetzt ganz neu 100.000 Euro kann man jetzt den Dienstwagen als Elektroauto haben. Das war, glaube ich, wirklich im Koalitionsvertrag nochmal zwingend, ne, dass wir da ein bisschen die Preise anpassen, wegen den Zöllen wahrscheinlich. Also kurzum, das war die Motivation und das hat damals meine damalige Partnerin und Co-Gründerin sozusagen, hat diesen Zettel gefunden, als ich in Stanford an ganz anderen Themen gearbeitet hatte und sagte so, Stefan, ich glaube, wir sollten das gründen. Und ich so, ist das so eine dahingelaberte Wette mit Angela Merkel? Ach. Muss man nicht machen. So, jetzt ist Boris Pistorius bei uns, Cem Özdemir und viele andere Politikerinnen und Politiker, die bei uns in der Werkstatt sind. Und tatsächlich Radfahren. Und das in Berlin. Also, weil man ja in Berlin so viel Protestbewegung hat, dass man nur noch mit dem Fahrrad durchkommt. Das ist eigentlich natürlich das große Geheimnis unserer Folge. Man kann in Berlin nicht mit dem Auto durchfahren, weil überall Protestbewegungen sind. Und deswegen muss man Fahrräder holen.
Ja, und die, wenn man jetzt mal sozusagen auf das Leben vom Stefan schaut, ist das vom Schwerpunkt her, ist es dann 50-50, dass du, bist du damit auch zu 50% beschäftigt im Sinne von auch Beratung oder ist dann schon der leere Anteil an den Universitäten der größere oder hält sich das die Waage? Wie läuft das bei dir?
Das Interessante ist, dass ich das gar nicht messen kann, weil erstens habe ich eine extrem gute Work-Work-Balance. Grüße gehen raus an Generation Z, Alpha und alle, die jetzt schon vom Vorruhestand träumen mit 15. Ich habe einfach eine wahnsinnig gute Work-Work-Balance. Also das heißt, ich arbeite genau so lange, bis es mich wirklich deenergetisiert, um dann etwas anderes zu arbeiten, was mich deenergetisiert. Und manche nennen das auch Freizeit, also so wie ich, also ne, sozusagen lesen und schreiben ist für mich Freizeit. Mit Studierenden zusammenzuarbeiten ist für mich ehrlich gesagt Akkustation. Ne? Also wenn man kluge Lehre macht, lernt man ja als Lehrer deutlich mehr als die Studierenden von einem selber. Und deswegen gibt es eine goldene Regel, aber frisch sozusagen natürlich zitiert von dem leider doch jetzt gerade verstorbenen Götz Werner, einer meiner Mentoren, Gründer von der Marktkette DM, der immer gesagt hat, Stefan, das Wichtigste, was du sozusagen beherrschst, ist, du hast, je mehr du arbeitest, desto bessere Laune hast du. Und das geht ihm genauso. Je mehr Filialen er aufgemacht hat und Zahnpasta verkauft hat, desto besser gelaunt war er. Andere leiden darunter. Wir nicht, weil wir während der Arbeit reenergetisieren. Das nennt man, gibt es beim Rad übrigens auch, Rekuperation. Also wir haben auch rekuperative Motorensysteme bei E-Bikes, die laden auf beim Fahren.
Ah, ja. Interessant. Ja. Nicht schlecht.
Also das ist energetisch absolut zu empfehlen. Deswegen war ich bei diesen Young Talents, wenn sie so erschöpft sind, und du erinnerst dich ganz am Anfang, haben sie gesagt, sie wären sogar erschöpft von ihren Urlauben. Und da kann ich natürlich als Soziologe und sozusagen Kenner der Rebound-Effekte von mentaler Gesundheit und Achtsamkeitstraining nur sagen, genau, macht weniger Urlaub, das strengt einfach viel zu sehr an. Und man erinnert sich trotz Instagram hinterher auch nicht mehr wirklich dran, wenn man zu viel Urlaub gemacht hat. Ja, das bearbeitet auch so, wenn sie nicht gut waren, aber...
Wir hatten uns dann auch über die DAV-Netzwerkstatt unterhalten. Also das ist ja ein Format, was wir vor, also 6 Leute damals vor 13 Jahren ins Leben gerufen. Mhm. Aus freiwilligen Stücken, aus einfach einer Lust, aus Spaß, weil du gerade von dem Motor sprichst, was energetisiert dich und was nicht, wo ich mich so ein bisschen gerade daran erinnere, weil das einfach so ein Spaßprojekt, nicht im Sinne von nur inhaltlich Spaß haben, sondern natürlich Spaß haben, aber auch wirklich mit einem ernsthaften Charakter im Sinne von produktiv, inhaltlich etwas gemeinsam auf den Weg bringen, weil wir bei unterschiedlichen Gastgebern sind, die immer irgendein Thema haben, zur Verfügung stellen und wir dann Leute zusammenholen, die darin diskutieren und sich austauschen. In deiner Vita ist mir dann auch nochmal aufgefallen, dass das Thema Philanthropie, was ich erstmal googeln musste, also sprich das Thema Menschenfreundlichkeit, dieses uneigennütziges Engagement für das Gemeinwohl dich auch triggert, dass das irgendwo ein Part ist, das passt auch zu der Beschreibung, dass du sagst, ich sag hier gar nicht, wann wie viel geht da rein an Zeit, wie viel da rein, sondern ich mache einfach das, was mir Freude macht und wo ich mal vielleicht auch mal verpflichtend was machen muss, aber wo ich auch immer für meinen Energiehaushalt sorge, dass ich die Dinge mache, die mir Spaß machen und die mir dann auch letztendlich was wiedergeben. Gibt es da irgendwo noch eine Essenz, ein Highlight, eine Erkenntnis, eine Erfahrung, die auf der Basis zu teilen ist? Weil ich habe ich treffe wenig Leute, die diese Haltung haben, weil oftmals ist das ja eher business-driven ist und ich muss verdienen, ich muss, wie du zitiere von vorhin, günstig kaufen, um teurer zu verkaufen. Aber es geht ja letztendlich auch darum, seinen Job irgendwie ganzheitlich zu betrachten und zu gucken, so, was macht mir Spaß, was ist sinnvoll, was gibt mir Sinn, was gibt anderen Sinn. Und da finde ich es immer spannend zu gucken, was ist so deine Erkenntnis auf dem Gebiet.
Ja, also es gibt natürlich sehr viel Forschung darüber, was einen wirklich glücklich macht. Und jetzt natürlich aktuell das super Forschungsthema Longevity. Ich komme gleich wieder auf das Fahrrad zurück, weil mich das natürlich total getriggert hat und ich deswegen auch die Einladung abgelehnt habe, weil natürlich, wenn ich eins nicht kann am Fahrradhandel, ist es Fahrradhandeln. Also ich kann nicht verkaufen, einfach gar nicht. Und mein Team sagt auch, bitte setz dich draußen vor den Laden in die Sonne und sprech gerne ältere Damen an, aber und streiche deren Hunde, aber mach bitte hier nicht das Geschäft. Und das ist kein Witz, also das ist wirklich kein Witz. Kannst du vorbeigehen, Grüße ausrichten, ist direkt im Berliner Ensemble in Berlin. Wir ziehen jetzt gerade dieses Jahr um, verdreifachen uns. Also das heißt, irgendwie scheint mein Team was richtig zu machen, was ich noch nicht ganz verstanden habe. Also Philanthropie, dass man das googeln muss, ist natürlich schon ein Teil des Problems, ne? Weil das ist sozusagen die alte griechische Idee, sozusagen, dass Gesundheit, und das ist dieses große Thema Longevity, also wie leben wir länger besser, das ist sicherlich sozusagen ein besseres Narrativ als die Konsumgesellschaft der 80er Jahre zu wiederholen oder Marken von LVMH noch an Chinesen zu verticken oder eben Überkapazität nach China abzudrücken. Also sozusagen, wir können uns ja zumindest jetzt eines relativ sicher sein. Wir hatten einen Überkonsum, wir haben Übergewicht, wir haben sozusagen relativ viel Überstunden gemacht, die dann wirklich nicht mehr freudvoll waren. Also wir sind bei allem eigentlich drüber. Und das, glaube ich, merkt natürlich diese junge Generation, die sich deswegen auch erstmal sozusagen künstlich dumm stellt und sagt so, will ich das eigentlich? Und wenn Mom und Dad mich sozusagen da mit dem Rückenwind der Vermögensnachfolge und allem und dann noch im SUV und Helm zur Schule fahren, einfach mal chillen. Ne? Also verstehe ich alles auch als generationsbeobachtender Soziologe. Aber deine Frage sozusagen Gesundheitsforschungsseite zu beantworten, Nächstenliebe ist das beste Mittel gegen Einsamkeit und schafft sozusagen die glücklichsten lebensverlängernden Maßnahmen. Von daher musst du dir das als einen egoistischen Altruismus vorstellen. Also sozusagen hochegoistisch sich für andere einzusetzen. Ne, als Achim Werhahn, der neue Geschäftsführer des Deutschen Reiseverbandes, mich fragte, ob ich 20 Minuten einen Vortrag halten könnte vor sehr, sehr schlauen Leuten, Dann sagte ich so, oh, das kann ich eigentlich nicht, ich kann nur eine Stunde. Und dann sagte er, das ist aber schwierig. Dann sage ich, ja, dann kostet es mehr Geld. Und dann haben wir uns aber so geeinigt, dass ich dann quasi mit euch dieses Programm noch mache, weil ich da einen Resonanzraum bekomme. Und die Teilnehmenden stehen da im sehr engen Austausch mit mir und lassen sich sozusagen noch Buchempfehlungen geben und so weiter. Und dann hat man irgendwie das Gefühl der eigenen Wirksamkeit auch. Mhm. Und das ist sozusagen in einer Gesellschaft nach der Fiktion von Freundschaft, also Social Media, oder in der Fiktion von Einfluss, ne, Influencer. In diesen Fiktionen ist natürlich kopräsente Wirksamkeit und Bindung das Größte, was es geben kann. Deswegen kann ich nur allen Verkäufern und Verkäuferinnen bei dir empfehlen, hört einfach auf mit eurem Beruf. Das ist vorbei. Das machen jetzt KI-basierte Entscheidungsassistenzen. Und das wird sozusagen in den Raum verlagert, wo es hingehört, nämlich in Billo-BWL. Aber was natürlich wichtig ist, und ich nenne das sozusagen bei mir in der Forschung Transformationsgüter. Transformationsgüter sind Bildung, Therapie, das sind sozusagen tatsächlich viele Themen, die in die Gesundheit reinspielen, wo man selber als Konsument produzieren muss, damit zu konsumieren, nämlich ein längeres, glückliches Leben, auch tatsächlich existiert. So, und jetzt sozusagen zur Punchline, weil du mich gefragt hast, was ist der Lifehack sozusagen im Vertrieb? Wir verkaufen keine Fahrräder, sondern wir verkaufen Artikel, um zu einem gesünderen, besseren, stressfreien, sozusagen zeitlich entspannteren Leben zu kommen. Und diejenigen, die nach Rabatten fragen, das sind gar nicht so wenige, weil man das im Radhandel so gewohnt ist, weil es ein Saisonprodukt ist, denen sagen wir, es gibt bei uns keine Rabatte, aber wenn du sozusagen eine bessere Version deiner selbst geworden bist und zwei Nummern kleiner, kriegst du das Trikot, ja, kriegst du dann in deiner Größe im nächsten umsonst. Und damit ist die Transformation spürbar. Und ich kann dir nur sagen, das ist ungefähr so, wenn junge Studierende zu mir kommen und sagen, hey, das war schon irgendwie eine geile Lehre und ich habe da eine super Idee entwickelt und ich habe echt Spaß jetzt an meinem Leben, dann ist das ungefähr so, wie wenn ein Kunde in den Radladen kommt, oder das sind ja auch Betriebe, die ihr ganze Mobilitätskonzept umstellen, wie Flughäfen oder große Arbeitgeber, wo die dann sagen, unsere Mitarbeiter sind weniger krank, wir haben 25% weniger krank für den Tag, mit dem Rad im Winter zur Arbeit fährt. Wir haben Krebsreduktion, wir haben Depressionsreduktion durch Fahrradfahren, weil der größte Stress in Städten ist die Nichtbestimmbarkeit des Ankunftszeitpunktes. Wenn man im Auto unterwegs ist, das ist der höchste Stressfaktor. Das ist beim Fahrrad nicht gegeben, weil wir fahren natürlich gegen Einbahnstraßen bei Rot über die Ampel und ohnehin mit 70 ohne Licht. Also das ist ja das Geile am Radfahren, weil wir keine Nummernschilder haben. So, aber die Transformation sozusagen bei einem Kunden zu erleben, der sagt, wissen Sie was, und als wir dann das Auto abgemeldet haben und jetzt in Berlin Spandau, jetzt die Kita-Transporte mit diesem Lastenrad, was Sie uns da empfohlen haben, ey, wir sind alle entspannter, es ist mega cool, wir haben jetzt leider nur den Bedarf eines Zweitfahrrads, das ist einfach bitter, das ist das, aber helfen wir, wenn es notwendig ist, Philanthropie. Ja. Nein, aber im Ernst, Claudia, man muss sich sozusagen wirklich von diesem Verkaufen trennen, weil wir verkaufen nichts mehr, sondern es ist im Prinzip sozusagen ein Transformationsgut, wo Verkäufer und Käufer, Produzent und Konsument immer mehr hybridisieren. Alles andere machen im Large Action Model, so heißt die Nachfolge von den Large Language Models der KI, werden über Entscheidungsassistenz machen. Du wirst nie wieder eine Versicherung selber verkaufen müssen. Mhm. Das ist in 2-3 Jahren over. Und viele andere Dinge brauchen wir auch so nicht mehr. Ne? Und das ist ja auch
also dann ist es eigentlich auch eher so ein Purpose-Driven-Modell, würde ich jetzt mal auch rein interpretieren.
Ja, also Purpose war natürlich sozusagen für mich als jemand, der viel in Personalentwicklungsprozessen, sogar in der Tourismus unterwegs ist. Ich hatte letztes Jahr Vergnügen, den Gesamtbetriebsrat der TUI zu begleiten. Ist natürlich Purpose die Zaubervokabel, weil alle denken, ja, jetzt geht sowas. Wachstum? Ja, Wachstum. Mehr Kreuzfahrtschiffe auslasten? Richtig. Wir müssen mehr Flugzeuge ins System bringen? Richtig. Das ist unser Purpose, weil Tourismus ist Friedens. Ja, wir verbinden uns weltweit und also man kann mit Purpose sehr viel Schindler betreiben, deswegen Vorsicht beim authentischen Verkaufen. Das Problem, das muss ich jetzt einmal droppen, weil ich bin natürlich Soziologe einer harten Schule, nämlich der Bielefelder Schule, und alle DFB-Pokal Zuschauer wissen, Bielefeld gibt es wirklich und ist jetzt auch echt im Finale. Ich habe mein Großvater, mein akademischer Großvater, das ist Niklas Luhmann, der hat bei der Gründung der Universität Bielefeld die Soziologie mit aufgebaut und die Systemtheorie entwickelt. Und dort ist eine Kommunikationstheorie. Und diese Kommunikationstheorie ist so ganz schwer in klassisches Marketing zu übersetzen, weil da gibt es zwei Punchlines, die vielleicht für deine Hörerinnen und Hörer auch irgendwie sozusagen sehr nachvollziehbar sind. Das erste ist, gelingende Kommunikation ist unwahrscheinlich. Also das heißt, du hast irgendwas Gutes vor und versuchst das gut hinzukriegen und dann gelingt das gar nicht so wahrscheinlich. Währenddessen misslingende Kommunikation ist sehr wahrscheinlich. Also viele kennen das auch im privaten Kontext. Du kommst nach Hause und willst dich von deinem Partner oder deiner Partnerin trennen. Das wird dir gelingen. Dass sich die Partnerin oder der Partner sich neu in dich verliebt, da musst du mehr als Blumen mitbringen. Und deswegen sozusagen gelingende Kommunikation ist unwahrscheinlich. Grüße gehen raus an alle Marketingagenturen, insbesondere in Hamburg. So, und die zweite Punchline von Niklas Luhmann ist, Authentizität kann man nicht kommunizieren. Und das ist das Paradox des Purpose. Also die Organisationen, die sich einen Purpose geben, haben ein Problem, damit sie einen Purpose sozusagen definiert bekommen haben müssen. Heißt also, es informiert immer über das Gegenteil. Ne? Unternehmen, die einen Purpose definieren, haben ein Problem damit, sonst hätten sie es nicht gesagt. Ich habe keinen Purpose bei Bitchitli, weil du weißt, wir verkaufen keine Fahrräder. So, deswegen muss ich das auch nicht draufschreiben. Und Authentizität kann man eben deswegen nicht kommunizieren, weil sobald man es nach vorne zieht, denkt man, das ist nicht stimmt. Also die haben sich da was ausgedacht. Ja, und deswegen muss man Authentizität performen. Ne? Also man muss es einfach zeigen, dass der andere sagt, Wahnsinn, also da bin ich gerne oder das mag ich gerne oder ich sehe euch so, als seid ihr nicht nur ein Fahrradladen, der Fahrradschläuche verkaufen will und deswegen selber Reißzwecken vor der Werkstatt ausstreut, sondern irgendwie da geht es um was. Also da sind super nette Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die empfehlen einem sogar, wissen Sie was, ich glaube, dieses Fahrrad ist nicht gut für Sie, nehmen Sie ein günstigeres, Sie fahren so wenig. So, also kurz und klein, das hat wirklich was mit Bindung zu tun und dieses Thema Kundenbindung ist ja eine ganz interessante Instrumentalisierungsidee des Kapitalismus gewesen. Dafür gibt es dann auch Software, die das automatisiert und so. Wird alles nicht funktionieren. Deswegen stellen wir uns die Zeit nach der KI, ja, stellen wir die Zeit nach der KI als sozusagen wirklich nicht Purpose-Arbeit vor, sondern es ist das, was übrig bleibt. Und das ist menschliche, kopräsente Bindung. Und wenn Verkäufer.
Aber ich glaube, da musst du auch, also zumindest ist es meine Vorstellung, in Kontakt mit dir sein. Ne? Also ich nehme dich ja auch irgendwie jemand war, der wirklich sozusagen seinem Herzen gefolgt ist. Wahrscheinlich auch vielleicht, weil er gar nicht anders kann von seiner Person her, aber das ist ein schönes Beispiel dafür, dass du, ich sag mal, Wege gegangen bist, die jetzt nicht so klassisch oder gewöhnlich waren, sondern wirklich dem Herzen gefolgt bist, und dir war ich dann auch im Leben irgendwelche Chancen entgegengebracht worden, die du vielleicht erstmal gar nicht als Chance wahrgenommen hast, aber die Idee dann irgendwie dann doch, wie, wenn du es vorhin beschrieben hast von deiner Bekannten oder Geschäftspartnerin, die dann irgendwie diese Idee aufgenommen hast. Du wolltest mit Bitchitli gar nicht unbedingt jetzt anfangen, aber hattest irgendwie den Gedanken und schon kommt jemand von außen und greift das auf und macht da etwas draus, ohne Anstrengung.
Ja, genau.
Das heißt, so ein Flow entstehen zu lassen im Leben, glaube ich, und in Kontakt mit sich zu sein dabei, ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, der, glaube ich, auch gar nicht so stark, ich sag mal, vielen bewusst ist, ne? Weil sie sich nicht erlauben, weil sie eine Vorstellung haben, wie es zu sein hat, anstatt einfach auch reinzuhören, was gefällt mir, was brauche ich, passt das zu mir, etc. Ne? Und da, ich glaube, da ist bei dir der Kontakt sehr gut, was ich nochmal sozusagen unterstreichen möchte.
Danke, Claudia. Das ist natürlich, ich könnte das nahezu als narzisstische Persönlichkeit als ein Kompliment missverstehen. Aber im Grundsatz ist es natürlich tatsächlich das genau, was du schreibst. Es geht um ein positives, produktives Selbstbewusstsein. Und Selbstbewusstsein heißt nicht, andere zu dominieren, sondern es heißt eben, sich seiner selbst wirklich bewusst zu sein. Und für mich als Zwilling fällt mir das ja ausgesprochen leicht, dass ich sowohl als auch bin. Und das zweite selbst ist natürlich tatsächlich die Selbstständigkeit. Und das ist so ein bisschen natürlich tatsächlich so Fluch und Segen zugleich, ne? Also weil es eben, man muss ständig man selbst sein und muss natürlich damit vor allem eine Qualität entwickeln, und die kann ich nur jedem, aber ich glaube, Verkäuferinnen und Verkäufer kennen es ohnehin. Man braucht noch einen selbst, nämlich eine Selbstironie. Weil ohne die kann man natürlich kaum über sich selbst und das ganze Scheitern in diesen vielen Projekten sozusagen schmunzeln. Aber bei mir ist es tatsächlich so, ich habe mein ganzes Leben lang sozusagen Gründe gesucht, die um Dinge zu verstehen, die nicht so ganz verständlich sind oder die mir irgendwie eh klar waren, aber nicht stattfinden. Und dann hat man sozusagen die Gründe wissenschaftlich analysiert, und dann ist das eine ganz gute Grundlage, um das dann zu gründen. So, also ein Unternehmen zu gründen, eine Initiative zu gründen. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, also wirklich eine Menge gegründet, von Universitäten und bis zum Fahrradladen, das deutsche Vergabeportal, also mit eines der spannendsten Projekte überhaupt. Also wir können uns jetzt so vorstellen, es gehen jetzt 1 Billion Schulden gegenüber ein Vergabeportal, was wir gebaut haben, 1999, das nannte sich Electronic Government, bisher in Deutschland auch sehr schwach entwickelt. Aber so, also man kann ganz viele Dinge gründen, so wie ich jetzt gerade aktuell bei Brand 1 eben eine Agentur für konstruktive Wirtschaft gründe, wo wir uns überlegen, Städte neu zu gründen, oder die Begründung, warum es eine Stadt gibt, sozusagen nochmal ins Zentrum zu stellen, um dann den Tourismus daraufhin zu optimieren, damit nicht alle da hinreisen und ihre Leere füllen mit irgendwelchen touristischen Angeboten. So, und dieses Thema, ob man eine Gründer- oder eine Begründungspersönlichkeit ist, ich glaube, da muss man einfach akzeptieren, da gibt es ja unterschiedliche Typen. Manche können gut mitgründen, manche sind einfach extrem gute Kolleginnen und Kollegen, die so eine Gründung dann wirklich groß machen. Und das sind in meinem Leben immer meine Teams und meine Leute, meine Co-Autoren, meine Co-Gründer und so gewesen, weil ich dann schon ein bisschen flatteriger bin, weil ich schon wieder eine geile Idee irgendwo anders sehe. Und deswegen ist es nicht schlecht, junge Menschen um sich herum zu haben, die irgendwann sagen, also die Idee, ich glaube, die mache ich jetzt mal. Ja. Zitiere sie im Notfall, weil das ist meine wissenschaftliche Währung. Oder so. Aber auch da bin ich nicht kommerziell interessiert. Also ich mache noch nicht mal Beteiligung. Ich bin auch nicht so ein Investor, so ein Business Angel, weil ich mir denke, ey, Freunde, ich will mein Geld selber behalten, für die kaum was. Macht ihr das mal alleine, und außerdem ist das hier, ne, wenn das sich selber refinanziert, ist das offenkundig ein Erfolg. So, dann muss ich das nicht bezahlen. Ja. Na, aber ich glaube, so kommen halt so ein paar Boomer-Biografien auch in Schwingung. Ne? Die einen, die sich irgendwie als Business Angel und ich mache jetzt echt auch total super, habe jetzt weiße Sneakers an und mache echt einen auf Berufsjugendliche und investiere in junge Firmen und verliere viel Geld damit. Aber so, und jetzt sind wir an einem Punkt in unserer Gesellschaft, und ich glaube, die Letzten haben das jetzt auch irgendwie gemerkt, dass wir nicht nur in einer Zeitenwende leben, sondern irgendwie in einer Gleichzeitigkeitswende, in der Klimawandel, Mobilitätswende, Ernährungswende, Sicherheitswende, die Arbeitswende durch KI und so weiter, die Migrationswende, die Frage, wie wir mit Wasser und Energie umgehen und so, dass das sich gerade alles gleichzeitig wendet und wir gar nicht wissen, mit wem wir gerade kooperieren sollen. Sind wir Transatlantiker? Sind wir sozusagen doch mit Putin in der Diplomatie? Was ich damit sagen will, ist, wir haben momentan wie beim Berliner Dönermann einmal alles mit Schaf. Und diese Komplexität, da möchte ich schon mal einen kleinen Beitrag leisten zur Reintellektualisierung, dass wir jetzt nicht irgendwie auf die einfachen und kurzfristigen Lösungen setzen, sondern wirklich einmal denken, so, wir sind als Weltgemeinschaft, als Weltgesellschaft, als Menschheit momentan sozusagen wirklich mal kurz in so einer kleinen Crunch-Time, sagen, wir sollten einiges echt besser hinkriegen. Das mit dem Klima ist keine doofe Idee, da jetzt zu investieren, weil das kostet leider nach dem Klimawandel, das wissen eben Versicherer und Forscher, 6-mal so viel, wie wenn wir jetzt einfach direkt investieren würden. Ja. So, deswegen muss man beim Tourismus auch nicht die Zynik haben, sozusagen diesen Last-Minute-Tourismus der Extremform, nämlich, oh, wir müssen da noch schnell hin, weil der Wasserspiegel steigt so schnell, die Insel gibt es dann gar nicht mehr. Oder lass uns noch einmal auf dem Gletscher Skifahren und ein bisschen was mitnehmen für den Tiefkühler, weil den gibt es bald gar nicht mehr. Oder wie die UNESCO-Welterbestätten sozusagen mir letztes Jahr auf der Konferenz gesagt haben, sie wollen etwas erhalten, weil das notwendig ist. Und indem sie sozusagen die Auszeichnung zur Welterbestätte machen, wird es vernichtet, weil alle hinfahren. Ja, so, und so kompliziert ist eben unsere Welt geworden.
Ja,
jetzt sind auch wir als Menschen, und da hilft es, ein bisschen Wissenschaft, ein bisschen Unternehmertum und den Kompass so einzustellen, dass man mit sich selbst im Einklang ist, also sich immer auf das Sterbebett legt, immer in diesen Dialog mit seinen noch nicht geborenen Urenkeln begibt und sagt, mache ich hier eigentlich alles richtig oder mache ich noch Kapitalismus?
Ist das dann auch das wichtigste Thema? Weil ich habe mir gerade so die Frage gestellt, bei all dem auch im Blick auf die Zeit, wenn du jetzt die Chance hättest, ein Hashtag oder Wort rauszuholen, ein Thema, wo du sagst, Mensch, wenn ich bin 53 zurückschaue, mir die Zukunft noch anschaue, was ist eigentlich das für mich wichtigste Thema? Und vielleicht ist das das, was auch schon, ich sag mal, für die Welt gedacht ist? Oder vielleicht ist es auch nur eine Stefan-Welt? Aber mich reizt es nochmal von dir eine Essenz zu erfassen, die dein wichtiges Thema, Schrägstrich, oder das wichtigste Thema der Zeit gerade für dich ist.
Das ist eine super Frage. Das ist so ein bisschen so, wenn du Perplexity oder ChatGPT fragst.
Ja.
Du könntest du mir die Bibel mal in einem Wort zusammenfassen. Es kommt meistens Jesus raus, interessanterweise.
Das muss ich gerade auch denken.
Ja, ja, nee, Claudia, aber danke einfach für diese Vorlagen. Ich schreibe halt einfach.
Stefan, du bist mehr als capable, weil du schaffst ja schöne, komplexe Dinge. Auf unterschiedlichen Ebenen mit sehr viel Humor immer wieder zu streuen. Und ich bin mir sicher, ich quäl dich jetzt zwar ein bisschen, aber.
Nein, ich liebe das so, diese Kompressionsstrümpfe, weil das geht mir einfach auch so. Stefan, wir haben 9000 Zeichen inklusive Leerzeichen. Das heißt, lass doch Leerzeichen weg. So, also, wenn ich irgendwas sagen kann, ist es kurz. Der kürzeste Witz ist, Stefan, könntest du kurz mal ausführen? Also, es gibt, ob es ein Hashtag ist oder ob es sozusagen einfach ein inklusives Narrativ ist, also sozusagen eine Geschichte, oder die wir uns erzählen, damit wir wieder alle zusammengehören.
Mm, I love it.
Und daran merkst du schon das philanthropische Moment. Und das ist wieder effektiver Altruismus, obwohl das eine eigene wissenschaftliche Disziplin ist, die ich auch nicht ganz unkritisch ansehe. Zumal sie auch etwas stark von Elon Musk und anderen Libertären gefördert wird. Aber es sollte eigentlich auch wieder nicht die Richtung aufgreifen, sondern sozusagen, es gibt etwas, was man sogar anderen wünscht, ja, von Herzen, damit man es selber gut hat. Und dieser Hashtag, den du willst, ist, sagen wir mal, in der deutschen Version Gesundheit und in der komplexeren Version der Vereinten Nationen One Health. One Health ist sozusagen ein Anspruch, in dem man im Grundsatz planetare und damit natürlich auch urbane Gesundheit mit betrieblicher Gesundheit, also wie gehen wir eigentlich mit unseren Beschäftigten um, mit dem Thema individuelle Gesundheit und Tierwohl sozusagen als Einheit umgeht. Und wenn man das denken kann, also wenn man einfach denken kann, Gesundheit ist so geil, das wünsche ich sogar jemand anderem. Das haben viele in der Pandemie gemerkt. Das ist nicht schlimm, also jemand anderen Gesundheit zu wünschen, weil dann wird man selber auch nicht krank. Das ist nämlich im besten Sinne ansteckend, ne? Also eine ansteckende Gesundheit bedeutet sozusagen, wenn ich zum Beispiel als 53-Jähriger über Männergesundheit rede, ist es so, dass, also warst du wirklich schon bei 12 vor so einer Untersuchung? Ich sage, ja, da gehe ich jeden Monat hin, das ist mega. Also Männergesundheit in der Vorsorge, das ist mega, ne? Das ist nur gute Laune. Und dann so, ja Gott, ich glaube, da muss ich das auch machen. Ne? So, und schon ist das Gesundheitssystem entlastet. Ne? So, also kurz und klein, das ist das Metanarrativ.
I love it, One Health.
Ja, und das ist sozusagen, danach habe ich vegane Ernährung eh schon drin. Ist jetzt für viele Weber Grill Akademie Absolventen natürlich der Horror. Danach habe ich natürlich zu Fußverkehr und mit dem Rad zur Arbeit fahren eh schon drin, weil ne, Autofahrer leiden leider häufiger unter Krebs, haben häufige höhere Scheidungsraten. Also muss man auch mal sagen, wer sich scheiden lassen will, sollte mehr Auto fahren. Weil man hat so eine Frustration, wenn man nach Hause kommt nach der Arbeit, weil man komischerweise keinen Parkplatz gefunden hat und der Trottel vor einem auch so langsam gefahren ist. Also dauernd Aggression, die man am Partner auslässt. Bei Fahrradfahrern nicht der Fall, weil wir einfach aufs SUV-Dach schlagen und einfach Vollpfosten rufen und damit ist die Aggression schon da, wo sie hingehört und nicht
auf der Straße.
Genau. Also Gesundheit ist das Ding, um was es geht. Und damit du weißt, wie ernst ich das meine, ich habe mir zum 50. Geburtstag, also man würde sagen, das ist 5 Jahre, nachdem wir eigentlich schon unsere Lebenserwartung, also wir haben relativ lange Zeit unserer menschlichen Evolution, war so das Höchstalter 45. Und jetzt haben wir sozusagen die geschenkten Jahre und werden jetzt so ungefähr die 100 touchieren an durchschnittlicher Lebenserwartung. Und ich habe jetzt zum 50. Geburtstag, also zur Halbzeit, ein Altersforschungsinstitut geschenkt mit den Berliner Universitäten, der Universität der Künste, wo ich bin, beim Alexander von Humboldt-Institut der Charité. Und ja, also da sozusagen ein bisschen mit angefangen, sozusagen interdisziplinäre Forschung anzustoßen. Was heißt es eigentlich, gesund zu bleiben? Und das ist so vielschichtig, dass du eigentlich alles damit verkaufen kannst.
Das ist
doch du merkst, worauf ich hinaus will.
Sehr gut
eingefädelt. In die IG-Flächen der Innenstädte, wo wir alle so dran, wo ist denn der Einzelhändler hin von der Mode, die ich eh nicht gebraucht habe, aber sie hängt schon 5-mal im Schrank. Da sind überall, was wir heute nennen, körpernahe Dienstleistungen. Ne? Mhm. Und bei dem einen ist es noch Schönheitskosmetik unter der Barbier oder eben auch das Nagelstudio. Aber das wird komplexer. Du musst dir Fitnessstudios als die nächsten sozusagen Gamechanger unserer Gesellschaft vorstellen. Die gehen nämlich krasser vor als Gesundheitskassen. Und damit ist alles gesagt. Deswegen.
Da sollten wir auf jeden Fall
ja die Kurzform haben.
Genau. Ich danke dir herzlichst. Es war mir ein Fest voller Impulse in unterschiedlichsten Richtungen. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Stefan.
Vielen Dank dir für die Einladung.
Und
das war ja mutig von dir, aber du bist ja freimütig, deswegen.
Exactly. Danke für die Abschlüsse. Ich kann es nicht besser teilen. Ich freue mich, wenn wir weiter im Kontakt sind. Freue mich auch, dass du die Hürde erklommen hast, YouTube dann doch noch akzeptieren. Ich bin gespannt, was du dir noch einfallen lässt.
Guck das nicht. Wir werden alle in Kaninchenlöchern enden und glauben, die ganze Welt ist ganz einfach, weil immer das Gleiche kommt.
Ich wünsche dir und mir und der Gesellschaft viel Gesundheit. Das war ein schöner Impuls, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Ich freue mich auf den nächsten Austausch und wünsche dir einen wunderschönen Tag.
Claudia, vielen Dank und für dein Ehrenamtsengagement. Du wirst sehr alt werden, weil du dich mit dem jungen Menschen ehrenamtlich, philanthropisch, altruistisch, egoistisch beschäftigst.
Ich werde dich erinnern.
Das war der Grund, warum ich das gerade gemacht habe. Alles Gute.
Ciao, ciao.